Buddhistische Gesellschaft München, das Fenster öffnen, Kapitel 10. Upeka Paramita. Mit Upeka sind wir beim letzten der 10 Parami angelangt und auch bei dem am schwersten zu verwirklichenden. Das mag schon allein daran liegen, dass dieses Wort je nach Kontext viele verschiedene Bedeutungen hat. Upeka ist eine der Vollkommenheiten, Paramita, eine Empfindung, Adukam, Asuka, Vedana, ein geistiges Element, Dhatu, eine der göttlichen Weilungen, Brahma Vihara, ein Vertiefungsfaktor, Jananga und vielleicht am wichtigsten, das letzte der Erweckungsglieder, Bhujanga. Upeka wird daher vielleicht am besten von seiner Grundbedeutung heraus erklärt, doch auch hier ist die Herleitung nicht eindeutig. Stammt das Wort von Ud, Peka, auf hinblicken, also hinaufblicken, den Blick auf Höheres richten, ab, wodurch man Niederen gegenüber automatisch Gelassenheit entwickeln würde? Oder bedeutet es ursprünglich, aus der Nähe zusehen? Hergeleitet von Upa mit der Bedeutung von Annäherung, Nähe und Ika, das von Ikana, Sehen, abstammt. Wenn man nicht handeln muss oder kann, wartet man ab und sieht genau zu. Dabei handelt es sich weder um eine passive noch um eine desinteressierte Art des Betrachtens. Man ist nicht einfach auf unverantwortliche Weise dem Geschehen gegenüber indifferent. Gerade aber als Brahma Vihara ist mit Upeka eine Bereitschaft zu helfen, Freundlichkeit zu zeigen, verbunden, die sofort in Aktion tritt, sobald die Möglichkeit besteht. Denn durch Upeka kann man über die Fehler und Schwächen der anderen hinwegsehen. Achupekati, was uns wieder zu der ersten Herleitung zurückbringen würde. Ein weiterer Aspekt dieses In-Augenschein-Nehmens ist die Funktion von Upeka, die man auf Neudeutsch als Supervision, also Oberaufsicht, bezeichnen würde. Wenn alle an einem Geschehen beteiligten Faktoren auf korrekte Weise zusammenkommen, dann muss Upeka nur noch den Ablauf der natürlichen Entwicklung überwachen. Man kann das mit einem Kutscher vergleichen, der die Zügel nur in der Hand halten muss, wenn es keinen Grund gibt, einzugreifen. Das mag passiv aussehen, ist aber kein Nichtstun, da er die Pferde und die Straße immer im Blick hat und beaufsichtigt. Im Falle der Vertiefungen zeichnet sich Upeka durch den Aspekt der Unverstörbarkeit aus. Der Geist ist stabil und lässt sich weder von äußeren Sinneseindrücken noch von inneren Empfindungen der Seligkeit aus dem Gleichgewicht bringen. Hier spricht man von Tatra Machatata, wörtlich da und dort die Mitte halten. Eine Ausgewogenheit, die in gewissem Sinne mit jedem edlen Bewusstseinszustand verbunden ist. In einem Vers im Theragata wird der Gleichmut deshalb auch mit den gleich langen Hauern des edlen Königselefanten verglichen. Und schließlich kommt der Aspekt gleichmütiger Gelassenheit bei Upeka als Paramita und als Bhujanga besonders zum Tragen. Das heißt, die Fähigkeit, allen widrigen Lebensumständen zum Trotz normal, also objektiv, unvoreingenommen, unparteiisch, ohne Trieb zu bleiben. In der einfachen Übersetzung von Upeka mit Gleichmut wird daraus eine uns scheinbar bekannte Empfindung. Ist das aber wirklich so oder findet hier eine ähnliche Verwechslung von Gleichmut mit Gleichgültigkeit statt, wie bei den Begriffen Glück und Vergnügen, von deren erfahrbarer Bandbreite die meisten von uns nur die gröbsten Aspekte kennen? Im Indriya Samyutta werden 5 unterschiedliche Empfindungsarten klar definiert. 5 Fähigkeiten, Indriya, ihr Mönche, gibt es. Welche 5? Die Fähigkeit, Wohlgefühl, Sukha, zu empfinden, die Fähigkeit, Schmerz, Dukkha, zu empfinden, die Fähigkeit, Glück, Somanasa, zu empfinden, die Fähigkeit Trübsinn, Domanassa, zu empfinden, die Fähigkeit Gleichmut, Upekka, zu empfinden. Und was, ihr Mönche, ist die Fähigkeit Wohlgefühl zu empfinden? Was da körperlich genussvoll, körperlich behaglich ist, das aufgrund körperlicher Berührung, Passa, entstandene, genüssliche und behagliche Gefühl, das nennt man die Fähigkeit Wohlgefühl zu empfinden. Und was ist die Fähigkeit Schmerz zu empfinden? Was da körperlich schmerzt, körperlich unangenehm ist, das aufgrund körperlicher Berührung entstandene schmerzhafte und unbehagliche Gefühl, das nennt man die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden. Und was ist die Fähigkeit, Beglückung zu empfinden? Was es da an geistiger Freude, an geistigem Behagen gibt, das aufgrund geistiger Berührung entstandene angenehme Wohlgefühl, das nennt man die Fähigkeit, Beglückung zu empfinden. Und was ist die Fähigkeit, Bedrückung zu empfinden? Was es da an geistigem Schmerz, an geistigem Unbehagen gibt, das aufgrund geistiger Berührung entstandene leidhafte und beschwerliche Gefühl, das nennt man die Fähigkeit, Bedrückung zu empfinden. Und was ist die Fähigkeit, Gleichmut zu empfinden? Was es da an Gefühl gibt, körperlich oder geistig, das weder angenehm noch unangenehm ist, das nennt man die Fähigkeit, Gleichmut zu empfinden. Samyutta Nikaya 48, 36. Weltlicher Gleichmut ist also ein abgeleitetes Gefühl, das aus der Abwesenheit von angenehmen und unangenehmen Gefühlen gefolgert wird. In Samyutta Nikaya 36, 31 werden die unterschiedlichen Ebenen des Gleichmuts genannt und wir finden noch eine letzte Art von Upekka. Die alles Vorhergehende übertreffende, spirituellen Gleichmut übersteigende, unerschütterliche Unveränderlichkeit des völlig Befreiten. Was ist, ihr Mönche, weltlicher, fleischlicher Gleichmut? Diese fünf Stränge sinnlichen Begehrens gibt es, ihr Mönche. Welche fünf? Die durch die fünf Sinne wahrnehmbaren Objekte, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden. Was nun dadurch bedingt an Gleichmut aufsteigt, das nennt man weltlichen Gleichmut. Was ist, ihr Mönche, überweltlicher, spiritueller Gleichmut? Da weilt ein Mönch nach Überwindung von Wohl, nach Überwindung von Weh, nach dem vorherigen Aufhören von Frohsinn und Trübsinn in der vierten Vertiefung, ohne Weh und Wohl, in durch Gleichmut geläuterter Achtsamkeit. Das nennt man, ihr Mönche, überweltlichen Gleichmut. Und was ist, ihr Mönche, überweltlicher Gleichmut, der darüber noch hinausgeht? Was da im triebversiegten Mönch, der sein Herz von Reiz, Abwehr und Verblendung erlöst betrachtet, an Gleichmut aufsteigt, das nennt man, ihr Mönche, überweltlichen Gleichmut, der noch überweltlicher ist. Die letzte Art ist Sankhara Upekka, die höchste Form des Gleichmuts allen Gestaltungen gegenüber. Nun entsteht Upekka nicht von alleine, einfach durch das Älterwerden, sondern er muss erarbeitet werden. Wer das geleistet hat, gilt selbst in jungen Jahren als gereift, wie der ehrwürdige Mahakachana sagt. Selbst wenn einer alt ist, Brahmane, von seiner Geburt ab 80, 90 oder 100 Jahre zählt, dabei aber die Sinnenfreuden genießt, in Begierden lebt, vor Begierde Fieber brennt, von begehrlichen Gedanken verzehrt wird und voll Eifer nach Genüssen sucht, so rechnet er eben als ein kindlicher Tor und nicht als ein älterer. Und selbst wenn einer noch jung ist, Brahmane, ein Jüngling mit schwarzem Haar, im Besitze seiner besten Jugend, im ersten Mannesalter, dabei aber die Sinnenfreuden nicht genießt, nicht in Begierden lebt, nicht vor Begierdefieber brennt, nicht von begehrlichen Gedanken verzehrt wird und nicht voll Eifer nach Genüssen sucht, so gilt er eben als ein Weiser und Älterer. Anguttara Nikaya 2, 39. Es muss also erst Vedana Upekka auf die sinnliche Wahrnehmung bezogen entwickelt werden. Nun, Ananda, wie kommt die höchste Entfaltung der Sinne in der Disziplin des Edlen zustande? einander. Wenn der ein Beko mit dem Auge eine Form sieht, entsteht in ihm Erfreuliches. Es entsteht Unerfreuliches. Es entsteht Erfreuliches und Unerfreuliches. Er versteht. Es ist in mir Erfreuliches entstanden. Es ist in mir Unerfreuliches entstanden. Es ist in mir Erfreuliches und Unerfreuliches entstanden. Aber jenes ist gestaltet, grob, bedingt entstanden. Dies hier ist friedvoll, dies ist erhaben, nämlich Gleichmut. Das entstandene Erfreuliche, das entstandene Unerfreuliche und das entstandene Erfreuliche und Unerfreuliche hören in ihm auf und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. So wie ein Mann mit guter Sehkraft seine geöffneten Augen schließen könnte oder seine geschlossenen Augen öffnen, so hören in jeglicher Hinsicht das entstandene Erfreuliche, das entstandene Unerfreuliche und das entstandene Erfreuliche und Unerfreuliche in ihm auf, genauso geschwind, genauso schnell, genauso leicht und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. Dies nennt man in der Disziplin des Edlen die höchste Entfaltung der Sinne in Bezug auf Formen, die mit dem Auge erfahrbar sind. Wiederum einander, wenn da ein Beko mit dem Ohr einen Klang hört und so weiter, so wie ein starker Mann mit den Fingern schnippen könnte und so weiter, und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. Dies nennt man in der Disziplin des Edlen die höchste Entfaltung der Sinne in Bezug auf Klänge, die mit dem Ohr erfahrbar sind. Wiederum einander, wenn der Entwicklung mit der Nase einen Geruch riecht und so weiter, so wie ein Regentropfen auf einem leicht geneigten Lotusblatt abgleitet und nicht dort hängen bleibt und so weiter, und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. Dies nennt man in der Disziplin des Edlen die höchste Entfaltung der Sinne in Bezug auf Gerüche, die mit der Nase erfahrbar sind. Wiederum einander, wenn der Beko mit der Zunge einen Geschmack schmeckt und so weiter. So wie ein starker Mann Speichel, der sich an seiner Zungenspitze angesammelt hat, ausspucken könnte und so weiter. Und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. Dies nennt man in der Disziplin des Edlen die höchste Entfaltung der Sinne in Bezug auf Geschmäcker, die mit der Zunge erfahrbar sind. Wiederum einander, wenn der Beko mit dem Körper ein Berührungsobjekt fühlt und so weiter, so wie ein starker Mann den gebeugten Arm strecken oder den gestreckten Arm beugen könnte und so weiter. Und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. Dies nennt man in der Disziplin des Edlen die höchste Entfaltung der Sinne in Bezug auf Berührungsobjekte, die mit dem Körper erfahrbar sind. Wiederum einander, wenn der Entwicklung mit dem Geist ein Geistesobjekt erfährt, entsteht in ihm Erfreuliches, es entsteht Unerfreuliches, es entsteht Erfreuliches und Unerfreuliches. Er versteht. Es ist in mir Erfreuliches entstanden. Es ist in mir Unerfreuliches entstanden. Es ist in mir Erfreuliches und Unerfreuliches entstanden. Aber jenes ist gestaltet, grob, bedingt entstanden. Dies hier ist friedvoll, dies ist erhaben, nämlich Gleichmut. Das entstandene Erfreuliche, das entstandene Unerfreuliche, und das entstandene Erfreuliche und Unerfreuliche hören in ihm auf und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. So als ob ein Mann 2 oder 3 Tropfen Wasser auf eine Eisenplatte, die einen ganzen Tag lang erhitzt wurde, fallen ließe, da könnte das Fallen der Tropfen langsam sein, aber sie würden schnell verdunsten und verschwinden. Genauso hören in jeglicher Hinsicht das entstandene Erfreuliche, das entstandene Unerfreuliche und das entstandene Erfreuliche und Unerfreuliche in ihm auf. Genauso geschwind, genauso schnell, genauso leicht. Und Gleichmut ist in ihm gegenwärtig. Dies nennt man in der Disziplin des Edlen die höchste Entfaltung der Sinne in Bezug auf Geistesobjekte, die mit dem Geist erfahrbar sind. So kommt die höchste Entfaltung der Sinne in der Disziplin des Edlen zustande. Majjhima Nikaya 152. Der Buddha verdeutlicht das an einem praktischen Beispiel. Ich ließ mich auf einem Verbrennungsplatz nieder und nutzte die Knochen der Toten als Kissen. Und Kuhhütejungen kamen heran und spuckten auf mich und urinierten auf mich. Wir warfen mich mit Dreck und steckten Stöckchen in meine Ohren. Und doch erinnere ich mich nicht, je Abneigung gegen sie empfunden zu haben. Solcher Art war mein Gleichmut. Matthäus Manikaja 12. Und diesen Gleichmut erwartet er auch von seinen fortgeschrittenen Nachfolgern. Wenn nun also andere einen Bhikkhu, der das so der Wirklichkeit entsprechend sieht, beleidigen, verunglimpfen, schelten und belästigen, versteht er folgendermaßen: Dieses schmerzhafte Gefühl, das aus Hörkontakt geboren ist, ist in mir entstanden. Jenes ist bedingt, nicht unbedingt. Wodurch bedingt? Bedingt durch Kontakt. Dann sieht er, dass Kontakt vergänglich ist, das Gefühl vergänglich ist, dass Wahrnehmung vergänglich ist, dass Gestaltungen vergänglich sind und dass Bewusstsein vergänglich ist. Und sein Geist, der in diesem Element eine Stütze findet, dringt vorwärts und erwirbt Zuversicht, Beständigkeit und Entschlossenheit. Wenn nun andere jenen Bhikkhu auf eine Weise angreifen, die unerwünscht, nicht begehrt und unangenehm ist, wobei er mit Fäusten, Erdklumpen, Stöcken oder Messern in Kontakt kommt, versteht er folgendermaßen: Dieser Körper ist von solcher Natur, dass Kontakt mit Fäusten, Erdklumpen, Stöcken oder Messern auf ihn zukommt. Aber dies wurde vom Erhabenen in seinem Ratschlag vom Gleichnis von der Säge gesagt. Ihr Bhikkhus, sogar wenn Banditen euch barbarisch Glied für Glied mit einer Doppelgriffsäge in Stücke teilen würden, würde derjenige, der einen verdorbenen Geist ihnen gegenüber entstehen ließe, meine Lehre nicht befolgen. Also soll unerschöpfliche Energie in mir hervorgebracht werden und ununterbrochene Achtsamkeit soll gegenwärtig sein. Mein Körper soll still und unbeschwert sein. Mein Geist soll konzentriert und einspitzig sein. Und nun mag Kontakt mit Fäusten, Erdklumpen, Stöcken oder Messern auf diesen Körper zukommen. Denn dies ist einfach nur das Befolgen der Lehre des Buddha. Wenn sich jener Bhikkhu so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinnt, falls dann Gleichmut, der durch das Heilsame unterstützt wird, in ihm nicht verankert wird, dann erweckt er folgendermaßen ein Gefühl der Dringlichkeit. Es ist ein Verlust für mich, es ist kein Gewinn für mich, es ist schlecht für mich, es ist nicht gut für mich, dass, wenn ich mich so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinne, Gleichmut, der durch das Heilsame unterstützt wird, in mir nicht verankert wird. Gerade so wie eine Schwiegertochter, wenn sie ihren Schwiegervater sieht, ein Gefühl der Dringlichkeit, ihn zufriedenzustellen, erweckt, genauso erweckt jener Bhikkhu, wenn er sich so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinnt, falls dann Gleichmut, der durch das Heilsame unterstützt wird, in ihm nicht verankert wird, folgendermaßen ein Gefühl der Dringlichkeit. Es ist ein Verlust für mich, es ist kein Gewinn für mich, es ist schlecht für mich, es ist nicht gut für mich, dass, wenn ich mich so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinne, Gleichmut, der durch das Heilsame unterstützt wird, in mir nicht verankert wird. Aber falls, wenn er sich so auf Buddha, Dhamma und Sangha besinnt, Gleichmut, der durch das Heilsame unterstützt wird, in ihm verankert wird, dann ist er damit zufrieden. Und an jenem Punkt, Freunde, ist von jenem Bhikkhu viel erreicht worden. Majjhimanikaya 28. Der edle Nachfolger, der den Stromeintritt erreicht hat, geht mit Sinneseindrücken jedoch noch etwas anders um. Und wie Ananda ist einer ein Schüler in höherer Schulung, einer, der den Weg betreten hat? Ananda. Wenn da ein Bhikkhu mit dem Auge, mit dem Ohr und so weiter einen Sinneseindruck aufnimmt, entsteht in ihm Erfreuliches. Es entsteht Unerfreuliches. Es entsteht Erfreuliches und Unerfreuliches. Er fühlt sich von dem entstandenen Erfreulichen, dem entstandenen Unerfreulichen und dem entstandenen Erfreulichen und Unerfreulichen geplagt, beschämt und angewidert. So ist einer ein Schüler in höherer Schulung, einer, der den Weg betreten hat. Majjhima Nikaya 152. Der in der Schulung weiter fortgeschrittene edle Nachfolger hat die Wahrnehmungskontrolle schon im Wesentlichen gemeistert, muss aber immer noch lenkend eingreifen und kann nicht einfach nur in unerschütterlicher Gelassenheit der gesetzmäßigen Abfolge natürlicher Gegebenheiten zusehen. Und wie, Ananda, ist einer ein Edler mit entfalteten Sinnen? Ananda, wenn da ein Bhikkhu mit dem Auge, mit dem Ohr und so weiter einen Sinneseindruck aufnimmt, entsteht in ihm Erfreuliches, es entsteht Unerfreuliches, es entsteht Erfreuliches und Unerfreuliches. Falls er wünschen sollte, möge ich verweilen, indem ich das Nicht-Abstoßende im Abstoßenden wahrnehme, so verweilt er, indem er das Nicht-Abstoßende darin wahrnimmt. Falls er wünschen sollte, möge ich verweilen, indem ich das Abstoßende im Nicht-Abstoßenden wahrnehme, so verweilt er, indem er das Abstoßende darin wahrnimmt. Falls er wünschen sollte, möge ich verweilen, indem ich das Nicht-Abstoßende im Abstoßenden und Nicht-Abstoßenden wahrnehme, so verweilt er, indem er das Nicht-Abstoßende darin wahrnimmt. Falls er wünschen sollte, möge ich verweilen, indem ich das Abstoßende im Nicht-Abstoßenden und Abstoßenden wahrnehme, so verweilt er, indem er das Abstoßende darin wahrnimmt. Falls er wünschen sollte, möge ich in Gleichmut verweilen, achtsam und wissensklar, indem ich sowohl das Abstoßende als auch das Nicht-Abstoßende vermeide, so verweilt er in Gleichmut gegenüber jenem, achtsam und wissensklar. So ist einer ein Edler mit entfalteten Sinnen. Majjhima Nikaya 152. Diese Wahrnehmungskontrolle oder Entfaltung der Sinne wird erreicht, indem der sich in hoher Geistigkeit Übende den drei Zeichen, in Klammern Nimitta, seine Aufmerksamkeit zuwendet. Von Zeit zu Zeit sollte er die Geistessammlung, Samadhi Nimittam, wörtlich ein Gegenstand der Geistessammlung, seine Aufmerksamkeit schenken, von Zeit zu Zeit der Anstrengung, in Klammern Pagaha Nimittam, von Zeit zu Zeit dem Gleichmut, in Klammern Upeka Nimittam. Sollte nämlich ihr Mönche, der sich in hoher Geistigkeit übende Mönch, ausschließlich der Geistessammlung seine Aufmerksamkeit schenken, so möchte es sein, dass sein Geist zur Schlaffheit neigt. Sollte er ausschließlich der Anstrengung seine Aufmerksamkeit widmen, so möchte es sein, dass sein Geist zur Unruhe neigt. Sollte er ausschließlich dem Gleichmut seine Aufmerksamkeit widmen, so möchte es sein, dass sich der Geist nicht recht auf sein Ziel der Triebversiegung sammelt. Schenkt jedoch der sich in hoher Geistigkeit übende Mönch zeitweise der Geistessammlung seine Aufmerksamkeit, zeitweise der Anstrengung und zeitweise dem Gleichmut, so wird sein Geist geschmeidig werden, formbar, strahlend, nicht spröde und wird sich gut sammeln auf sein Ziel der Triebversiegung. Es ist, ihr Mönche, wie wenn ein Goldschmied oder Goldschmiedsgehilfe den Brennofen herrichtet, in seiner Öffnung das Feuer anfacht, mit einer Zange das Gold packt, es in die Glut hält und es dann von Zeit zu Zeit glüht, von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt und von Zeit zu Zeit prüft. Sollte aber der Goldschmied oder Goldschmiedsgehilfe das Gold ausschließlich glühen, so möchte es sein, dass das Gold verbrennt. Sollte er es ausschließlich mit Wasser besprengen, so möchte das Gold erkalten. Sollte er es ausschließlich prüfen, so möchte es sein, dass das Gold nicht die rechte Vollkommenheit erhält. Wenn aber der Goldschmied oder Goldschmiedsgehilfe das Gold zeitweise glüht, zeitweise mit Wasser besprengt und zeitweise prüft, so wird jenes Gold geschmeidig werden, formbar, glänzend, nicht spröde, und sich gut zum Verarbeiten eignen. Welche Schmuckstücke auch immer man daraus herzustellen wünscht, sei es ein Stirnband, Ohrringe, Halsschmuck oder eine goldene Kette, diesen Zweck wird es erfüllen. ebenso auch ihr Mönche, sollte der sich in hoher Geistigkeit übende Mönch von Zeit zu Zeit drei Gegenständen seine Aufmerksamkeit widmen. Von Zeit zu Zeit der Geistessammlung, von Zeit zu Zeit der Anstrengung und von Zeit zu Zeit dem Gleichmut. Tut er dies, so wird sein Geist geschmeidig werden, formbar, strahlend, nicht spröde, und er wird sich gut sammeln auf sein Ziel der Triebversiegung. Auf welchem doch höhere Geisteskräfte erreichbaren Zustand auch immer er nun seinen Geist richtet, um ihn durch die höheren Geisteskräfte zu verwirklichen, so erreicht er dabei stets die Fähigkeit der Verwirklichung, wenn immer die Bedingungen erfüllt sind. Anguttara Nikaya 3, 103. Konkret bedeutet das, den Geist mittels verschiedener Vorstellungen oder Kontemplationsthemen zu üben, wie etwa den 7 segensreichen Vorstellungen. Die Vorstellung der Unreinheit, des Todes, des Ekelhaften bei der Nahrung, der Reizlosigkeit des ganzen Daseins, der Vergänglichkeit, des Leidhaften in der Vergänglichkeit, der Ichlosigkeit im Leidhaften. Und natürlich auch die ganz wesentlichen Kontemplationen des Karma-Gesetzes und von Nibbana üben. Da ihr Mönche übt sich ein Mönch. Hätte es nicht in früherem Dasein Wiedergeburt erzeugendes Wirken oder Karma gegeben, so wäre mir jetzt nicht Dasein beschieden. Wenn es jetzt nicht Karma geben wird, so wird mir nicht künftiges Dasein beschieden sein. Was ist und was wurde, das verwerfe ich. So erlangt er Gleichmut. Und er haftet nicht am Dasein, haftet nicht am Werden. Darüber hinaus gibt es eine Stätte des Friedens, Nibbana. So erkennt er in rechter Weisheit. Anguttara Nikaya 7, 52. Fügt man der Kontemplation noch Sinneszügelung und Weisheit hinzu, hat Upeka die besten Voraussetzungen, um wachsen und gedeihen zu können. Erblickt da ihr Mönche, der Mönch mit dem Auge eine Form. Vernimmt er mit dem Ohre einen Ton? Riecht er mit der Nase einen Duft? Schmeckt er mit der Zunge einen Saft? Fühlt er mit dem Körper eine Berührung? Erkennt er mit dem Geiste einen Gedanken? So wird er weder frohgestimmt noch missgestimmt. Gleichmütig weilt er. Achtsam und wissensklar. Anguttara Nikaya 6, 1-4. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie die Erde ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so wie die Leute saubere Dinge und schmutzige Dinge, Kot, Urin, Speichel, Eiter und Blut auf die Erde werfen und die Erde deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist. Genauso Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie die Erde ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie die Erde ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Entwickle Meditation, die gelassen wie Wasser ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Wasser ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so wie die Leute saubere Dinge und schmutzige Dinge, Kot, Urin, Speichel, Eiter und Blut, im Wasser waschen und das Wasser deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist, genauso Rahula entwickle Meditation, die gelassen wie Wasser ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Wasser ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Entwickle Meditation, die gelassen wie Feuer ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Feuer ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so wie die Leute saubere Dinge und schmutzige Dinge, Kot, Urin, Speichel, Eiter und Blut im Feuer verbrennen, und das Feuer deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist? Genauso Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Feuer ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Feuer ist, werden erschienene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Entwickle Meditation, die gelassen wie Wind ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Wind ist, werden erschienene angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so wie der Wind über saubere Dinge und schmutzige Dinge, Kot, Urin, Speichel, Eiter und Blut streicht und der Wind deswegen nicht entsetzt, gedemütigt und angewidert ist, genauso Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Wind ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Wind ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Raum ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Raum ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Gerade so, wie Raum sich nirgendwo auf etwas stützt, genauso Rahula, entwickle Meditation, die gelassen wie Raum ist. Denn wenn du Meditation entwickelst, die gelassen wie Raum ist, werden erschienene, angenehme und unangenehme Kontakte nicht in deinen Geist eindringen und dort bleiben. Majjhima Nikaya 62. Ananda, wenn ein Bhikkhu in den Elementen bewandert ist, in den Sinnesgrundlagen bewandert ist, in der bedingten Entstehung bewandert ist, wenn er in dem, was möglich und was unmöglich ist, bewandert ist, auf jene Weise kann man ihn einen weisen Menschen und einen Nachforschenden nennen. Es gibt einander diese sechs Elemente. Das angenehmes Element, das Schmerzelement, das Freudeelement, das Trauerelement, das Gleichmutselement und das Unwissenheitselement. Wenn ein Bhikkhu diese sechs Elemente weiß und sieht, kann man ihn bewandert in den Elementen nennen. Majjhima Nikaya 115. In Vollendung bedeutet das, ein Mönch, dessen Geist solcher Art völlig befreit ist, hat sechs unwandelbare Zustände erreicht. Erblickt er mit dem Auge eine Form, vernimmt er mit dem Ohre einen Ton, riecht er mit der Nase einen Duft, schmeckt er mit der Zunge einen Saft, fühlt er mit dem Körper eine Berührung, erkennt er mit dem Geiste einen Gedanken, so wird er weder angenehm bewegt noch unangenehm bewegt. Gleichmütig verweilt er, achtsam und wissensklar. Wenn er ein körperbegrenztes Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein körperbegrenztes Gefühl. Wenn er ein lebensbegrenztes Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein lebensbegrenztes Gefühl. Unter diesen beiden Gefühlen sind das sinnliche und das geistige Gefühl zu verstehen. Und er weiß, bei der Auflösung des Körpers, nach Ablauf des Lebens, da werden hier all die Gefühle, die nicht mehr willkommen geheißenen, erloschen sein. Es ist, wie wenn durch einen Baum bedingt ein Schatten entsteht. Da würde nun ein Mann mit Axt und Korb versehen, hingehen und jenen Baum an der Wurzel fällen. Nachdem er ihn an der Wurzel gefällt hat, gräbt er die Wurzel aus, sie mitsamt den feinen Wurzelfasern herausziehend. Darauf sägt er jeden Baumstamm in Stücke, spaltet diese und macht sie dann zu Spänen. Die Späne aber lässt er vom Winde und von der Sonne austrocknen, verbrennt sie dann und verwandelt sie so in Asche. Die Asche aber streut er in die Winde oder lässt sie im Flusse von der reißenden Strömung forttragen. So werde da jener durch den Baum bedingte Schatten von Grund auf zerstört, wie eine Fächerpalme den Boden entrissen, vernichtet und dem Neuentstehen nicht mehr ausgesetzt. Ebenso nun auch hat ein Mönch, dessen Geist solcher Art völlig befreit ist, sechs unwandelbare Zustände erreicht. Anguttara Nikaya 4, 195. Immer wieder taucht die Frage auf, wie lange das wohl dauern wird, denn man sehnt sich danach, die Unverstörbarkeit zu erlangen. Die bildhafte Antwort Buddhas auf diese Frage impliziert gleich eine Reihe von Parami, unter ihnen auch der Gleichmut. Drei dringende Pflichten gibt es für den Landmann, ihr Mönche. Welche drei? Da lässt der Landmann geschwinde sein Feld gut pflügen und gut ebnen. Wenn nun sein Feld gut gepflügt und geebnet ist, so sät er geschwinde das Korn. Wenn nun das Korn gesät ist, lässt er geschwinde das Wasser zu oder ab. Dies sind die drei dringenden Pflichten des Landmanns. Es steht jedoch nicht im Vermögen und in der Macht des Landmanns, dass ihm heute etwa sein Korn aufgehe, morgen Frucht trage und übermorgen reife, sondern es wird eben die Zeit kommen, wenn im Verlauf der Jahreszeiten das Korn des Landmanns aufgeht, Früchte trägt und reift. Ebenso auch, ihr Mönche, gibt es drei dringende Pflichten für den Mönch. Welche drei? Das Befolgen der hohen Sittlichkeitsübung, das Befolgen der hohen Geistesübung und das Befolgen der hohen Weisheitsübung. Dies sind die drei dringenden Pflichten des Mönches. Es steht jedoch nicht im Vermögen und in der Macht des Mönches, dass ihm etwa heute oder morgen oder übermorgen sein Geist haftlos von den Trieben befreit werde, sondern es wird eben die Zeit kommen, wo dem Mönche, der sich in hoher Sittlichkeit, hoher Geistigkeit und hoher Weisheit übt, sein Geist haftlos von den Trieben befreit wird. Darum, ihr Mönche, sei euer Streben. Äußersten Eifer wollen wir bekunden beim Befolgen der hohen Sittlichkeitsübung, der hohen Geistesübung und der hohen Weisheitsübung. Das, ihr Mönche, sei euer Streben. Anguttara Nikaya 3, 93. In Majjhima Nikaya 40 stellt Buddha die für den Bhikkhu angemessene Übung noch einmal ganz deutlich auch im Zusammenhang mit dem Brahma-Vihara dar. Auf welche Weise, ihr Bhikkhus, praktiziert ein Bhikkhu, wie es für den Mönch angemessen ist? Wenn irgendein Bhikkhu, der habgierig war, die Habgier überwunden hat, der einen Geist voller Übelwollen hatte, das Übelwollen überwunden hat, der zornig war, den Zorn überwunden hat, der voller Rachegelüste war, die Rachegelüste überwunden hat, der voller Verachtung war, die Verachtung überwunden hat, der anmaßend war, die Anmaßung überwunden hat, der neidisch war, den Neid überwunden hat, der geizig war, den Geiz überwunden hat, der betrügerisch war, den Betrug überwunden hat, der hinterlistig war, die Hinterlist überwunden hat, der üble Wünsche hatte, üble Wünsche überwunden hat, der falsche Ansicht hatte, falsche Ansicht überwunden hat, dann praktiziert er auf eine Weise, die für den Mönch angemessen ist, sage ich, wegen seiner Überwindung dieses Schmutzes für den Mönch, dieser Fehler für den Mönch, dieses Abschaums für den Mönch, die die Grundlage für eine Wiedergeburt in einem Zustand des Mangels sind und deren Resultate an einem unglücklichen Bestimmungsort erlebt werden müssen. Er sieht, dass er von all diesen üblen, unheilsamen Geisteszuständen geläutert ist. Er sieht, dass er von ihnen befreit ist. Wenn er dies erkennt, steigt Freude in ihm auf. Wenn er froh ist, steigt Verzückung in ihm auf. Bei einem, der verzückt ist, wird der Körper still. Einer, dessen Körper still geworden ist, empfindet Glück. Bei einem, der Glück empfindet, wird der Geist konzentriert. Er verweilt, indem er eine Himmelsrichtung mit einem Herzen durchdringt, das erfüllt ist von liebender Güte, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut. Ebenso die zweite, ebenso die dritte, ebenso die vierte Himmelsrichtung. Auch nach oben, nach unten, in alle Richtungen und überall hin. Und zu allen wie zu sich selbst verweilt er, indem er die allumfassende Welt mit einem Herzen durchdringt, das von liebender Güte, Mitgefühl, mit Freude, Gleichmut erfüllt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit und ohne Übelwollen. Angenommen, es gäbe einen Teich mit klarem, angenehm kühlem Wasser, durchsichtig, mit sanft ansteigenden Ufern, reizvoll. Wenn ein Mann, ausgedörrt und erschöpft von der Hitze, müde und ausgetrocknet und durstig, von Osten oder von Westen oder von Norden oder von Süden oder woher ihr wollt, daherkäme, würde er beim Teich angelangt seinen Durst und seine Überhitzung löschen. Ebenso, ihr Bikus, wenn irgendjemand aus einer adligen Familie von zu Hause fort in die Hauslosigkeit zieht und nachdem er dem Dhamma und der Disziplin, die vom Tathagata verkündet werden, begegnet ist, liebende Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut entfaltet und dadurch inneren Frieden erlangt, dann praktiziert er aufgrund dieses inneren Friedens auf eine Weise, die für den Mönch angemessen ist, sage ich. Der ehrwürdige Nyanaponika schreibt, Gleichmut ist die Krönung und Vollendung der erhabenen Weilungen. Nicht ist dies so zu verstehen, als ob Gleichmut die drei anderen Weilungen Liebe, Mitgefühl und Mitfreude aufhebt und hinter sich lässt. Vielmehr Gleichmut umgreift, durchdringt, durchsättigt sie völlig. So wie auch vollendeter Gleichmut seinerseits von diesen dreien durchdrungen sein muss. Das gleiche gilt auch für die Parami. Der Bodhisattva gibt auf das Wohl der Wesen bedacht, Dana. Er vermeidet sie zu verletzen, Sila. Er lässt ihnen die Welt, in der sie ihr Glück vermuten, Nekama. Er läutert Wissen zu Weisheit, um Heilsames und Unheilsames klar unterscheiden und aufzeigen zu können, Panya. Tatkräftig arbeitet er daran, sich zu entschärfen, Virya. Geduldig erträgt er, was immer ihm das Leben zuteil werden lässt, Kanti. Aufrecht und wahrhaftig, Satcha, strebt er entschlossen, Aditana, dem Erwachen entgegen. Ohne die Mitwesen aus den Augen zu verlieren, dient er ihnen in hingebender Weise, Metta. Dabei lässt er sich weder von irgendetwas noch irgendjemanden aus dem inneren Gleichgewicht bringen, Upekkha. Nyanaponika Mahathera fasst zusammen. Gleichmut ist vollkommenes, unerschütterliches Ebenmaß des Gemütes, wurzelnd in Erkenntnis. Nicht ist seine Vollkommenheit und Unerschütterlichkeit die leblose Starre und passive Beharrungskraft der Materie, ist nicht Stumpfheit, Fühllosigkeit und Kälte. Seine Unerschütterlichkeit kommt nicht aus irgendeinem Mangel, sondern aus der Fülle. Sie ist nicht die Unempfänglichkeit eines kalten, toten Gesteins, sondern eine lebendige Kraft, die alles, was sie erschüttern will, zu überwinden und in sich einzubeziehen vermag. Beseitigt sind alle hemmenden Stauungen des Inneren, geschwunden alle abwärts reißenden Wirbel von Gefühl und Gedanke, ungehindert, in ruhig, kraftvollem Gleichmaß, fließt der Strom des durch den Gleichmut geläuterten Bewusstseins dahin. Rechte Achtsamkeit, Sati, hat die Wärme des Vertrauens, Sada, mit der Schärfe der Weisheit, Panya, geeint. Hat die Kraft des Willens, Virya, mit der Sammlung des Geistes, Samadhi, zum Ebenmaß gebracht und diese harmonisierten fünf inneren Fähigkeiten, Indriya, sind zu unverlierbaren Kräften Bala geworden. Unverlierbar sind sie, weil sie sich nicht mehr an die Dinge verlieren. Die Kräfte strömen aus, doch da sie, bewacht durch rechte Achtsamkeit, sich nirgends binden, kehren sie unvermindert zurück. Liebe, Mitgefühl, Mitfreude strömen aus. Doch da sie bewacht durch Gleichmut nirgends haften, kehren sie ungeschmälert zurück. So nimmt der Heilige, denn von ihm haben wir jetzt gesprochen, nicht ab durch Geben, wird nicht ärmer durch Schenken. Der Heilige ist wie der klare, wohlgeschliffene Kristall, der, da er selber ohne jeden verdunkelten Makel ist, alle Strahlen voll aufnimmt und sie gesammelt und dadurch verstärkt wieder aussendet. Nicht nimmt der Kristall selber die Farbe der mannigfachen Strahlen an, nicht verliert seine Reinheit und Klarheit. Und viel weniger noch vermögen diese Strahlen, ihn zu durchbohren oder sein harmonisches Gefüge zu stören.